Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Tanja Lieske. Willkommen zu einem Büchermarkt, in dem wir durch die Zeit reisen. Einmal vor, einmal zurück. Mit einem Roman aus Kanada, Totalbeton. Hier kann man die franco-kanadische Autorin Caroline George kennenlernen. Außerdem Sandra Newman und ihr zweiter ins Deutsche übersetzte Roman Himmel. Sandra Newman, 1965 in Boston geboren, lebte 20 Jahre in New York und heute in London. Sie schreibt Romane und Sachbücher und unterrichtet kreatives Schreiben. Vor einem Jahr erschien Ice Cream Star in deutscher Übersetzung, ein dystopischer Roman, in dem die Welt nach einer Pandemie fast ausgestorben ist. Eine Gruppe Teenager hat überlebt und unterhält sich in gebrochenem Afroamerikanisch. Die sprachliche Gestaltung dieses Romans hat einiges Aufsehen erregt und Milena Adams Übertragung ins Deutsche wurde sehr gelobt. In ihrem jüngsten Roman Himmel unternimmt Sandra Newman wieder ein sprachliches Wagnis und sie durchquert mehrere Jahrhunderte zurück ins elisabethanische Zeitalter. Und wie das alles gelingt, weiß Martin Grumpholz.
Eine Episode in diesem Roman spielt an 9/11, also am 11. September 2001. Leute in New York vor dem Fernsehschirm, auf dem man einen Wolkenkratzer sieht, in dessen Flanke ein Flugzeug stößt. Die Protagonistin Kate kommt hinzu und erklärt: Ich bin gerade erst aufgewacht. Ist etwas Wichtiges passiert? Dieser Vorgang ist zwar an sich nicht so ungewöhnlich, doch er passt allzu gut ins Schema. Die liebenswerte Hauptfigur in Himmel hat ein gestörtes Verhältnis zur Realität. Sie ist schizophren. In einer Rezension darf man das gleich verraten. Im Roman allerdings enthüllt die Autorin den Umstand erst nach und nach. Begonnen hat alles im Jahr 2000 als eine harmlose Liebesgeschichte. Ben und Kate lernen sich auf einer Party in Manhattan kennen. Die liberale Gastgeberin führt ein rotes Hotel, rot im Sinn von links. Sie ist betucht. Die Floskel von der reichen Gastgeberin fällt auf der ersten Seite gleich dreimal. Dann werden die beiden Protagonisten vorgestellt.
Kate hatte ungarisch-türkisch-persische Wurzeln. Drei romantische, aber unpraktisch veranlagte Stämme. Drei Völker, die ihre Weltreiche verspielt hatten. Ihre Vorfahren trugen Juwelen im Bart, schwangen im vollen Galopp die Schwerter. Bei ihnen hatte es entweder Opiumhöhlen oder Stalinismus gegeben, nichts dazwischen. Das sagte Kate und lachte über sich selbst. Ben war halb bengalisch, halb jüdisch.
Und wie das so ist, man findet sich sympathisch, betrachtet vom Balkon den Sternenhimmel, kommt sich näher. Schließlich lädt Kate Ben ein, die Nacht mit ihr auf der Dachterrasse zu verbringen. Vielleicht sollte es Ben und auch die Leser stutzig machen, dass dies alles viel zu einfach geht. Dann aber stolpert man über eine unerwartete Hürde.
Sie sagte: Ich habe dich nicht mit hochgenommen, um Sex zu haben. Ich hoffe, du hast das nicht missverstanden. Oh, natürlich nicht, log er. Ich habe nichts dergleichen erwartet. Vielleicht können wir ja nächstes Mal Sex haben. Okay. Ich meine, ich will dich nicht abweisen.
In der Realität wäre die Geschichte an dieser Stelle vielleicht zu Ende. Es würde kein nächstes Mal geben. In Sandra Newmans Roman jedoch ist alles ein wenig anders, weil Kate eine komplizierte Person ist, um das Mindeste zu sagen. Ben ist Geologe, Lyriker, publizierter Lyriker, wie er betont, und Doktorand, also ein ziemlich normaler Typ. Kate ist schizophren und damit in hohem Maß schutzbedürftig, was wiederum Bens psychischer Disposition entgegenkommt. Er hat eine seelisch instabile Mutter, die ihn schon früh zu ihrem Vertrauten gemacht hat. Also, es gibt ein nächstes Mal. Kate und Ben verlieben sich ineinander. Gleichzeitig wird er von Sabine, der reichen Gastgeberin, gewarnt.
Ich glaube, was ich sagen will, ist Folgendes. Kate lebt nicht in der realen Welt. Und ab einem bestimmten Punkt kommen die Leute nicht mehr damit klar und verletzen sie. Also warnst du mich vor ihr? Sagte Ben mit bewusst ungläubigem Tonfall. Nein, sagte Sabine, das war nicht meine Absicht. Hört es sich so an? Mein Gott, ich bin so ein Arschloch.
Kate lebt in einer Parallelwelt, in der es eine Marslandung und eine grüne Präsidentin namens Chen gibt. Damit nicht genug, begibt sie sich in ihren Träumen auf Zeitreisen ins 16. Jahrhundert und will sozusagen rückwirkend den Lauf der Geschichte korrigieren. Kate, könnte man sagen, will die Welt retten und Ben will Kate retten. Das eine ist unmöglich, das andere mehr als schwierig. So die zwar paradoxe, aber nicht ganz unplausible Konstellation des Romans. Kates Zeitreisen nehmen darin einen breiten Raum ein. Sie heißt in ihren Träumen Emilia, ist die Tochter eines elisabethanischen Höflings und verliebt sich in einen traurigen Mann namens Will.
Er stockte, dann verneigte er sich. »Ich bin William Shakespeare. Es reut mich, dass ich nichts Besseres zu berichten weiß.« Dann hielt er inne. Es war das Innehalten eines Schriftstellers, der darauf hoffte, sein Zuhörer würde seinen Namen erkennen.
Spätestens hier, in der Mitte des Romans, stellt sich ein Unbehagen ein. Nicht allein, dass die Sprache in den Traumpassagen künstlich altert, was in jedem Fall prätentiös und albern klingt. Die einzelnen Ebenen sind auch nicht scharf genug voneinander unterschieden. So wird sehr realitätsnah von einem Besuch bei Kates Eltern erzählt, während sich viele Seiten später herausstellt, dass diese Eltern so gar nicht existieren, dass etwa der Vater schon in ihrem zweiten Lebensjahr verschwunden ist. Das ist dramaturgischer Hokuspokus. Man möchte so nicht irregeführt werden, auch wenn sich das Ganze, zumindest klappentexttechnisch, als Genremischung ausgibt. Man möchte einfach wissen, woran man ist. Und eine Fantasy-Geschichte aus der Zeit Shakespeares ist etwas anderes als ein zeitgenössischer, psychologisch realistischer Roman aus New York. Den Vorgängerroman Ice Cream Star hat Milena Adam tadellos übersetzt. Diesem Genremix ist sie nicht immer gewachsen. Es unterlaufen gestellste und unfreiwillig komische Sätze wie »Was bringt dich zu solcher Grübelung?« Dabei ist Kate als solche eine anziehende Figur. Namentlich ihr Utopismus, ein freundlicheres Wort für Weltfremdheit, hat durchaus sympathische Züge.
Eines schlimmen Abends erwähnte er Atomwaffen und Kate sagte, »Moment, Sie bauen Atomwaffen?« Und Ben antwortete, »Mhm.« Und Kate sagte, sie kenne sie in der Theorie, aber warum solle man sie bauen, wenn man genau wisse, dass man sie nie würde einsetzen können? Also erklärte Ben ihr Hiroshima und Nagasaki und Kate sah entsetzt aus und sagte, »Und sie bauen immer noch welche?«
Über kurz oder lang resigniert Ben, das ist kaum anders zu erwarten. Kate wird schwanger von einem anderen, Ben verlässt sie, kehrt später zurück. Der Wendungen sind viele in diesem so ambitionierten Roman. Man ist als Leser ein wenig erleichtert, wenn die Geschichte nicht allzu fatal endet, wenn die Liebenden schließlich wieder zueinander finden, aber offen gesagt, man ist auch froh, wenn das Buch aus ist.
Meint Martin Krumpholz zu Sandra Newman, Himmel, aus dem Englischen übersetzt von Milena Adam, erschienen bei Mattes und Seitz in Berlin, 294 Seiten, 17 Euro. Mit kanadischer Literatur assoziiert man gerne Geschichten von Weite und von Wildnis, was auch stimmt, wenn man sich die vielen in diesem Herbst erschienenen Titel anschaut. Es gibt aber auch eine Tradition des Grotesken und des Dystopischen in der kanadischen Gegenwartsliteratur. Neben Margaret Atwood, die auch hier mitspielt, etwa in ihrer Trilogie von Oryx und Craig, gibt es auch Vertreterinnen der jüngeren Generation, die über die Zukunft nachdenken. Die franco-kanadische Autorin Caroline Georges gehört dazu. Sie wurde 1970 in Montreal geboren, lebt in Quebec und schreibt mit ihrem Roman Totalbeton ein hochphilosophisches Werk, meint unsere Rezensentin Veronika Schuchter.
Kein Blick nach draußen, keine Farben. Decke, Wände, Boden, Sitze, alles aus Beton. Monumentale Größe und klaustrophobische Enge eröffnen Caroline Georges Roman. Nach wenigen Sätzen fühlt man sich erschlagen und eingesperrt zugleich. Erzählt wird von einem riesenhaften Gebäude, das wie ein babylonischer Turm in den Himmel wächst. Das Wort Gebäude wird immer in kapitalen Lettern geschrieben. Dadurch wird unterstrichen, dass es nicht nur Schauplatz, sondern selbst eine Figur ist. Gegossen aus Beton, unterteilt in gleichförmige kleine Einheiten, ähnelt es einem trägen Organismus, der seine Bewohner auszehrt. In einer solchen Einheit lebt das erzählende Kind mit seinen Eltern.
Ich war in der 804 eingeschlossen. 5969. Etage. Das Gebäude hatte noch viel mehr Etagen, aber ich wusste nicht, wie viele. Der Vater blieb immer vage. Draußen vor der Schwelle des Gebäudes stapelten sich die Ausgestoßenen. Nicht zu zählen. Weit hinter dem Menschengewimmel der Horizont. Grau. Und dann dahinter? Jedes Mal, wenn ich den Vater danach fragte, seufzte er ungeduldig und verkündete dann, dahinter ist nichts mehr.
Dem Kind einen Namen zu geben, befinden die Eltern für nicht notwendig. Wir werden du dazu sagen, das reicht. Das Kind bekommt eine medizinische Identnummer, eine implantierte Sonde überprüft jeden Tag die Qualität des biologischen Zustands. Schule gibt es keine. Wissen, wieder so ein Wort in kapitalen Lettern, erfolgt automatisiert über ein Programm. Im Gebäude patrouilliert Sicherheitspersonal, draußen zerfleischen sich die Ausgestoßenen. Ihren Überlebenskampf beobachten die Bewohner des Gebäudes auf Bildschirmen. Das erinnert in der Anlage zunächst an dystopische Romane wie Ulysses Corpus Delicti, in dem eine fanatische Gesundheitsdiktatur herrscht. Schon seit einigen Jahren haben Dystopien wieder Hochkonjunktur. Der Klimawandel, die rasante Digitalisierung und die weltweite Rückkehr totalitärer Tendenzen bieten den idealen Nährboden dafür. Dabei läuft die Realität der Fiktion nicht selten den Rang ab, und so gerät so manche Dystopie zur hypertrophen Metapher der Gegenwart statt zum düsteren Zukunftsszenario. Caroline Schorsch hat mit ihrem Roman ganz etwas anderes im Sinn. Sie tut uns nicht den Gefallen zu erklären, was dieses seelenlose Grauen hervorgebracht hat. Dass der Mensch sich als Krönung der Schöpfung sah und den ganzen Planeten unter seiner brüllenden Gegenwart begrub, ist alles, was wir erfahren. Eine reichlich banale Erklärung, doch diese Banalität ist gewollt. Schorsch zieht nicht auf konkrete gesellschaftliche Zustände ab, wie etwa ihre prominente Landsfrau Margaret Atwood es tut. Sie will weder warnen noch aufdecken. Schorsch geht es um nichts weniger als die menschliche Existenz.
Was ist dieses Ich, dachte ich. Dieses Auge, das von innen heraus quer durch den ganzen Körper beobachtet. Diese stumme innere Präsenz, die weder Körper noch Gefühl ist, sondern ein Kern, der sich seiner Lebendigkeit bewusst ist, der Unruhe des Gehirns lauscht, der die Endlosschleifen der Wörter bemerkt? Man hatte mir wohl beigebracht, dass es sich schlicht um ein funktionsgestörtes Ego handele. Die Empfindung, ein Innenleben zu haben, ist der Überrest einer barbarischen Geistesanomalie, hämmerte mir die Mutter ein. Das gaukelt dir vor, da würde etwas Persönliches existieren, dabei bist du nur eine x-beliebige Zelle des Gebäudes, versicherte der Vater und schlug mir den Kopf gegen den Beton, um mir seine Erläuterung besser einzubläuen.
Zuverlässig erfüllen Vater und Mutter ihre Bürgerpflichten. Das Wachsen des Kindes muss verhindert werden, es wird immobilisiert. Der Vater trinkt Abstumpfungsmittel, jeder Abweichung begegnet er mit Gewalt. Doch dann passiert etwas mit dem Kind, das dem Murmeln des Betons lauscht. Es beginnt Fragen zu stellen, nach Rissen im Beton zu suchen. Es findet keine, also imaginiert es sie. Das Ereignis, wie das Kind den Prozess nennt, der zu seinem Verschwinden führt, ist die Suche nach Erkenntnis. Und plötzlich wird aus der Dystopie etwas ganz anderes. Der Horror war woanders hingekippt, heißt es lapidar. Das Kind beschließt zu fliehen, durch eines der Rohre, die nach draußen zu den Ausgestoßenen führen. Dabei merkt es, dass die Leichen in Wahrheit nicht nach draußen transportiert werden, sondern dass sie der Nährstoff sind, der den Bewohnern zugeführt wird. Das Gebäude wird zum Sinnbild einer sich selbst verschlingenden Gesellschaft, bestehend aus gleichgeschalteten Zellen eines Kollektivs. Das Kind dabei ist anders. Es entwickelt aus dem Willen zum Wissen heraus seine Individualität.
In letzter Zeit richtete ich ein Auge auf den Vater, ein Auge auf die Mutter. Sie stellten, so infiziert ihre Stimmung war, nichts in Frage. Niemals. Man musste nur genau hinschauen, um zweifelsfrei ihre exakte Daseinsbestimmung zu erkennen, ihre Absicht durchzuhalten, zu tun. Ich hatte weder Lust zum Tun noch das Gegenteil. Das Weshalb hatte alles aus dem Gleichgewicht gebracht. alles, was in mein Inneres implantiert war, die Methoden, die Verpflichtungen, sogar die Programmierung des Körpers, seinen Automatismus des Atmens. Ich kam außer Atem.
Total Beton ist ein hochphilosophischer Text über das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Ist der Beton Schutz oder Gefängnis? Das Gebäude gibt Struktur im Chaos, doch schlussendlich ist es nur Stillstand im tödlichen Gewusel. Die starren Strukturen lähmen das Denken. Während die einen sich betäuben und den Status quo mit Gewalt aufrechthalten, wie der Vater, oder langsam verfaulen, wie die Mutter, gibt es für das Kind nur einen Ausweg. Im radikalen Zurückgeworfensein auf sich selbst, immobil überwacht und bedroht, besteht der Widerstand in der Freiheit des Denkens bis hin zur Transzendenz. Also habe ich den Tod angerufen, von einem Riss aus, der sich über mein Herz zog. Die Befreiung kann nur demjenigen gelingen, der es schafft, sich vom Totalbeton der Wiederholung zu lösen. Am Ende findet das Kind seine Stimme. Caroline Schorschs existenzialistischer Roman ist eine Zumutung im besten Sinne. Statt als Dystopie kann der Roman alternativ als Parabel über die Kernfamilie gelesen werden, über den Zwang zum roboterhaften Funktionieren in einem System, das nicht hinterfragt werden darf. Wer sich unterwirft, wird ernährt. Alle anderen fallen dem System zum Opfer. Schorsch verweigert das anheimelnde Gruseln, das Dystopien an sich haben, weil man sich auf seine nicht ganz so schlimme Gegenwart zurückziehen kann und setzt dem eine unauflösbare, existenzielle Beunruhigung gegenüber. Ein großer und zeitloser Roman, für den es trotzdem höchste Zeit war.
Meint Veronika Schuch dazu. Totalbeton. Aus dem Franco-Kanadischen übersetzt hat Frank Heibert, erschienen im Secession Verlag Berlin, 140 Seiten, 22 Euro. Vor uns liegt ein Wochenende mit viel Literatur. Das Buch der Woche am Sonntag ist Leander Fischers Debütroman »Die Forelle«. Es geht um das Leben in der Provinz in den 1980er Jahren in Österreich. Am Mikrofon begrüßt sie dazu Hubert Winkels. Bücher für junge Leser gibt es am morgigen Samstag um 16.05 Uhr. Ein Thema ist Transgender im Jugendbuch. Wie wird eigentlich erzählt vom Coming-out junger Menschen? Die Moderation hat dann meine Kollegin Dina Netz. Und heute Abend gibt es wie immer unseren Mitternachtskrimi.
Gehen Sie von der Leiche weg.
Kommissar Rath, was Unfall oder was Mord?
Auf den ersten Blick sieht es stark nach Sabotage aus. Wir werden Sie schon bald über den Fortgang der Ermittlungen unterrichten. Ich danke Ihnen für Ihr Verständnis.
Und zwar auf der Pressekonferenz, die in wenigen Minuten in der Kantine beginnt. Hier starb nicht irgendein Mensch. Hier starb ein Star. Die große Betty Winter gab ihr Leben für ihren letzten Film, Liebesgewitter.
Sie meinen, der Tod von Betty Winter wurde gefilmt?
Das Filmmaterial des gesamten Drehtags ist hiermit beschlagnahmt.
Ton nicht?
Ton auch.
Wir sind bei Babylon Berlin. Der stumme Tod ist ein Hörspiel nach dem Roman von Volker Kutscher. In der Rolle des Gerion Rath hören Sie Ole Lagerpusch. Blue Crime ist das, heute um 0.05 Uhr. Und hier noch eine Meldung. Die Trennung des Fischer Verlags von seiner langjährigen Autorin Monika Maron hat hohe Wellen geschlagen. Es geht um einen Essayband, den Maron bei dem Verlag Buchhaus Loschwitz in Schnellroda veröffentlicht hatte. Dieser Verlag, so Fischer, kooperiere mit dem rechtsgerichteten Verlag Antaios. Dass es komplexer sein könnte, lässt sich heute in der FAZ nachlesen. Es gehe weniger um eine Kooperation als um die Auslieferung der Loschwitz-Titel durch eine Versandhandlung, die dem Antaios-Gründer Götz Kubitschek gehört. Und das, so die FAZ, könne Monika Maron nicht gewusst haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Warum Fischer sich wirklich von Monika Maron trennt, steht weiterhin zur Debatte. Und das war's für heute im Büchermarkt. Die steigenden Corona-Zahlen beschäftigen nach den Nachrichten meine Kollegen von Forschung aktuell. Und an dieser Stelle dankt fürs Zuhören, Tanja Lieske.